Verkrümmt, verkrustet und leergedrückt lag sie da, mit einem gelblichen Rest, der in seiner Konsistenz an Sahne erinnerte. Mit der Innenseite seines Schuhs schob Monsieur Chang Tu die Spritze in den Rinnstein. Weg von den Klapptischen, weg von den Gästen, weg vom Eingang seines Foodstores. Es war kurz vor 6 Uhr abends und sein Laden quoll über, wie jeden Tag. Ein Fahrradfahrer bremste ab und wich einer Gruppe biertrinkender spanischer Studenten aus. Und auf der anderen Straßenseite filzten Polizisten ein paar Grasdealer, die vor dem Eisladen rumlungerten. Der Einbeinige, wie immer ein Taschenbuch unter dem Arm, humpelte auf Krücken zur Eckkneipe und nickte dort der verschrumpelten Alten zu, die aussah wie eine zahnlose Bulldogge. Über den Fahrdamm kamen 4 Männer auf seinen Laden zu. Antus Food Store stand auf dem Leuchtschild über dem Eingang und darunter Vietnamese Cuisine. Eine Lesebrille um den Hals schaute Monsieur Chang Tu zum Hermannplatz hinüber und zog an seiner Marlboro. Es war die Idee seines Lebens gewesen, das perfekte Konzept für diese Gegend. 2 Gerichte täglich, nur 2. Das machte ihn reich. Der Hermannplatz war ein langgezogener, rechteckiger Platz, die Grenze zwischen Kreuzberg und Neukölln. Auf der einen Längsseite das mächtige alte Karstadt, auf der anderen all die Kleinläden und der blau beleuchtete Puff im ersten Stock. Hier war das Übertouring pumpende Herz von Kreuzköln, wie man neuerdings sagte, einem kranken, von Pilz und Ungeziefer zerfressenen Riesenkörper voll unbändigem Lebenshunger. Es war Durchgangsstation und Heimat. Hier fickten Raubvögel mit Friedenstauben, Aasgeier und Bordsteinschwalben. Es roch nach Körperausdünstungen und Abgasen, die Luft vibrierte vom heißen Atem der vorwärts drängenden Massen. Hier hatte sich Feline ihren ersten Druck gesetzt und Toni seinen 24-Stunden-Shop eröffnet. Der Hermannplatz war bevölkert von diesen Typen, Helme mit blinkenden Leuchtdioden auf dem Kopf und abgegriffene Plastiktüten in der Hand, die einem was vom Leben sangen. Ich mach irgendwie, ich schaff schon. Hier gab es junge, dynamische Kerle, denen jede Zukunft offen stand, und bioaffine Mütter in stabilen Partnerschaften. Es gab Poststudenten mit gepflegtem Vollbart und halb integrierte Ausländer, selbsternannte Ordnungshüter, zänkische Rentner und schulschwänzende Kinder. Frank Frei, videogebildet. Es gab pubertierende Mädchen, die von einer schwulen Ratte gebitscht worden waren und nun waren sie selbst eine Hure, du Nutte. Hier charmierten grauhaarige Kavaliere mit fehlender Knabberleiste und Stielkamm in der Tasche. Aufgehübschte Nachtschwärmer torkelten zum Nachmittagstee. Hier weinten, lachten und schrien dumm studierte, kreative, arme Schlucker, versoffene Omis, zugedröhnte Fixer und Türken, die die Fesseln ihrer Gemeinschaft aufzubrechen versuchten. Es war die Heimat von Yogis, verstrahlten Christen, Hasspredigern und schmierigen Wichsern, die nach elternlosen Knaben Ausschau hielten oder minderjährigen Mädchen. Geile, klebrige, staubige Gegend, dieser Hermannplatz. Die Menschen wurden aus den U-Bahnen gespült, aus Bussen, Autos, Läden. Sie alle träumten von Liebe, von Gott, von Macht, Geld und Sex, von einer Familie, von Geborgenheit und Licht, von neuen Zähnen oder einem Hüftgelenk aus Keramik, von alten Liebschaften, von Respekt und Vertrauen, von feuchten Schlüpfern, von Menstruationsblut, vom nächsten Schuss. Sie suchten Antworten auf Fragen, die sie selbst nicht kannten. Meist taten die Antworten weh, wie ein Schlag in die Fresse. Manchmal nebelten sie einen weg wie ein Schatt, der die Lungen füllt und sie dann zum Platzen bringt. Manchmal gab es auch gar keine Antwort, nur eine Bierdose, eine Umarmung oder einen Kuss am Abend, wenn der Wind sich legte und auch der Staub. Dies war der Ort, wo Feline ihren Körper verkaufte und Toni mit seinem 24-Stunden-Shop die Welt erobern wollte. Aber was auch immer sie suchten, hofften, träumten, alle hatten Hunger. Monsieur Chang Tu lächelte. Er ließ das Gewusel an sich vorüberziehen. Ein Busfahrer hatte sich mit einem Autofahrer in der Wolle, ein Schnorrer wollte einen anderen vom Karstadt vertreiben. Wieder quietschten Fahrradbremsen, wieder gab's Gekreisch, Gehupe, Lachen. Wieder kamen Gäste aus seinem Foodstore und neue gingen hinein. Monsieur Chang Tu schnippte die Kippe auf den Boden, setzte seine Lesebrille auf und ging die paar Meter zurück. Ihm war entgangen, dass vier Männer seinen Laden betreten hatten. Er zog die Tür auf und augenblicklich schlug der Geräuschpegel über ihm zusammen. Die zweite Rush-Hour hatte begonnen. Zu den Stoßzeiten wurden die Gäste im Akkord abgefüttert. Man wurde zum nächsten freien Platz geschleust und wählte Gericht 1 oder Gericht 2. Und weil man praktisch immer neben Fremden saß, achtete man nicht besonders auf seine Nachbarn, sondern aß dieses süchtig machende Zeug, von dem sie behaupteten, dass es ohne Geschmacksverstärker zubereitet sei. Sie klatschten das Ganze auf einen UFO-Teller und brachten es sofort an den Tisch. Vorsichtshalber steckten immer Stäbchen und Gabel seitlich in der duftenden, mit frischen Kräutern und einer roten Paprikaspalte garnierten Pampe. Man aß den Teller leer, zahlte seine 4,50 Euro und machte Platz für die nächsten Gäste, die im engen Eingangsbereich bereits warteten. Das Konzept ging auf, heute genauso wie gestern und sicher auch morgen. Die vier Männer hatten im hinteren Raum am zweiten Tisch rechts an der Wand Platz genommen. Sie alle aßen Gericht 2. Monsieur Chang Tu stand an der Kasse und behielt die hin und her hetzenden Kellner im Auge, als ein Schuss fiel. Schlagartig war es absolut still. Dann brach das Geschrei los. Geschirr ging zu Bruch, Tische und Hocker stürzten um. Im allgemeinen Durcheinander achtete niemand auf die drei Männer, die den Foodstore verließen. Weder auf der Waffe noch auf dem Tisch ließen sich später Fingerabdrücke oder DNA-Spuren feststellen. Die Teller waren bereits abgeräumt und in einem Berg aus schmutzigem Geschirr verschwunden. Nur die DNA des Toten konnte ermittelt werden, aus dem Hirnmatsch, der zusammen mit Knochensplittern, Blut und Haaren an der ockerfarbenen Wand klebte. Das war gar nicht nötig, seine Identität kannte man auch ohne Abgleich. Vier Männer hatten am Tisch gesessen, drei waren gegen 18.20 Uhr wieder gegangen, gleich nach dem Schuss. Niemand hatte sie daran gehindert. Einer von ihnen hatte vollgeschissene Hosen, unter seinem Platz hatte sich eine braune Pfütze gebildet. Was jedoch genau passiert war, konnte später niemand sagen. Der Laden war brechend voll gewesen, niemand hatte gesehen, wer geschossen hatte. Niemand konnte sich an ein Gesicht erinnern. Der eine soll hager und groß gewesen sein, mit schütterem Haar, der andere vielleicht ein Araber. Der dritte hatte möglicherweise einen Dreitagebart, der vierte, der Tote, war ein bulliger Typ gewesen. Sein Gesicht gab es nicht mehr. Ein bebrillter Student, dem eine einzelne Currywurst-dicke Dreadlock aus dem Hinterkopf wucherte, sagte später aus, dass ihn ein Kellner zu den vier Männern am Tisch setzen wollte, diese ihn aber zurückgewiesen hätten. Das war ungewöhnlich für Antus Food Store. Eines stand außer Zweifel. Es war eine geplante Tat gewesen. Und wer auch immer sich das ausgedacht hatte, er war ein kaltblütiger, berechnender Teufel.